Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was Hugo Ball, Leonard Cohen oder Björk verbindet, ist, dass sie alle Außenseiter sind, die aus einer anderen Perspektive auf Kunst und Kultur ihrer Zeit schauen. Ob das auch für Nerds gilt, darüber sprechen wir gleich mit Anne-Kathrin Kohut und Jonas Engelmann, die sich in ihren jeweiligen Büchern mit diesen Figuren beschäftigt haben. Abi Warburg und John Zorn, aber auch Elfriede Jelinek und Björk tummeln sich in der Außenseitersammlung von Jonas Engelmann. Dahinter, dazwischen, daneben heißt sein Buch, das damit er schon im Titel zeigt, wo sie in der Gesellschaft stehen, die Eigenbrötler und Sonderlinge der Kulturgeschichte. Jetzt bin ich mit Jonas Engelmann verbunden. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Engelmann.
Guten Morgen, hallo.
Ist das die Grundvoraussetzung, um überhaupt Außenseiter sein zu können, dass man eben nicht mittendrin steht, sondern irgendwo dazwischen oder daneben? Oder wie definieren Sie Außenseitertum in der Kultur?
Naja, ich glaube, der Ausgangspunkt ist zunächst mal ein Danebenstehen oder irgendwie am Rande stehen, weil man von dieser Randposition aus eben auf Gesellschaft blickt. Und das ist, glaube ich, in den Biografien, die ich da gesammelt habe, so ein bisschen die Voraussetzung, dass man eben nicht von der Mitte nach außen blickt oder irgendwie sich mittendrin befindet, sondern irgendwie am Rand. Was natürlich nicht heißt, dass nicht teilweise sich diese Biografien auch irgendwann in den Kulturbetrieb irgendwie eingeschlichen haben oder kanonisiert wurden oder so. Und das ist eine andere Geschichte. Aber der Ausgangspunkt ist erstmal so eine Randposition.
Und da gibt es ja freiwillige Außenseiter wie Abi Warburg, damit fängt ihr Buch an, der sich freiwillig aus der Bankiersfamilie quasi rauskatapultiert hat und was anderes machen wollte. Aber auch die Unfreiwilligen, das sind das dann eigentlich immer die, die einem so in Filmkomödien oder in Coming-of-Age-Roman so ein bisschen leid tun?
Na, es geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter mit diesen unfreiwilligen Außenseitern, weil das sind ja dann tatsächlich, und das ist dann in diesen Filmen ja ähnlich, das sind dann ja auch die, die einfach vielleicht dazugehören wollen, aber nicht dürfen. Sei es, dass sie, wie zum Beispiel bestimmte Autorinnen in den 20er Jahren in Amerika die falsche Hautfarbe hatten, um dazugehören zu dürfen, oder jüdische Autoren in Osteuropa in der gleichen Zeit Außenseiter der Gesellschaft waren und deswegen nicht dazugehören durften, obwohl sie es wollten. Die tun einem natürlich leid, aber sie haben dann ja gleichzeitig auch Strategien gefunden, etwas dagegen zu setzen. Bestimmte Formen von literarischen Formen oder bestimmte Formen von Zusammenschlüssen, solidarischen Künstlergemeinschaften, die dann auch Gegenstimmen wurden zu diesem Ausgeschlossensein.
Da meinen Sie, weil, also mir fiel da ein, da schreiben Sie auch über die afroamerikanische Kulturgeschichte, zum Beispiel die Harlem Renaissance. Da schließt man sich ja quasi zu einer Gegenkulturgemeinschaft zusammen. Heißt das, Außenseitertum kann auch Gemeinschaft erzeugen?
Ja, natürlich. Das gemeinsame Außenseiter-Dasein kann natürlich zu Gemeinschaften führen. Das ist bei der Harlem Renaissance so gewesen, das ist im Dadaismus so gewesen. Das sind ja zwei Beispiele, die im Buch auftauchen. Wobei natürlich dann gleichzeitig, also wenn man sich die Harlem Renaissance-Geschichte anschaut, dass ein kurzes Aufblühen war und auch die erste afroamerikanische Gegenkultur, sag ich mal, die wahrgenommen wurde, auch von der weißen Mehrheitsgesellschaft, aber dann ja recht schnell auch von eine ganz komische Entwicklung genommen hat, weil sich die weiße Mehrheitsgesellschaft sozusagen ja auch so mit so einem sehr exotistischen Blick dann letztendlich auf diese Kulturbewegung gestürzt hat und die ja auch dann gleichzeitig als diese Blüte dann vorbei war, Ende der 20er Jahre auch recht schnell vergessen wurde. Also die Autorinnen, die ich im Buch aufführe, Zora Neale Hurston und Nella Larsen, sind zwei Personen, die bei ihrem Tod völlig vergessen waren und erst in den 60er, 70er Jahren eigentlich wieder neu entdeckt wurden und eigentlich heute erst zum Kanon der afroamerikanischen Literaturgeschichte gehören, aber zu ihren Lebzeiten tatsächlich Außenseiter geblieben sind.
Aber das macht ja den Eindruck, als ob eben Außenseiter, wie sie eingestuft werden oder bewertet, dass das auch mal ganz viel über den Zustand unserer Gesellschaft aussagt, so eine Art Gradmesser ist für Offenheit oder auch für Tabus.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das, was die Außenseiter in dem Buch so ein bisschen eint, ne? Dass sie einerseits eine gewisse Form der Widerspenstigkeit gegen diese Aufnahme in den Kulturbetrieb in sich tragen, aber gleichzeitig auch Kunst und Kultur nicht als Raum begreifen, der unabhängig von Gesellschaft funktioniert, sondern als politischen Raum letztendlich, der intervenieren kann in Gesellschaft und in dem sich aber auch gesellschaftliche Strukturen widerspiegeln und über den man vielleicht auch entweder etwas verändern kann oder mit dem man zeigen kann, dass die Gesellschaft vor die Hunde gegangen ist, wie es der Dadaismus zum Beispiel versucht hat.
Und oft treiben die Außenseiter ja eben gerade in der Kunst tatsächlich wirklich viel voran. Wir können ja mal ein Beispiel angucken, meinetwegen Elfriede Jelinek, die ja sich außerhalb des österreichischen Kulturbetriebs auch der Gesellschaft irgendwie absichtlich stellt, aber ja auch sprachlich irgendwie was ganz Fremdartiges und Neues ausprobiert. Das sind doch oft eben so richtige Pioniere.
Ja klar, also rückblickend sind viele dieser Personen, die in dem Buch vorkommen, natürlich Pioniere auch bestimmter Strömungen. Und Jelinek ist natürlich ein tolles Beispiel, weil sie ja eigentlich immer wieder sozusagen umarmt wird vom Kulturbetrieb, einen Literaturnobelpreis bekommen hat und gleichzeitig in ihrer Literatur ja überhaupt keine Kompromisse macht und sperrig bleibt und auch gerade mit solchen Außenseiterfiguren ja auch literarisch spielt. Da tauchen ja Tausende von Monstern und Vampiren und anderen Figuren auf, die sich so schwierig greifen lassen, also genau wie sie selber letztendlich sich ja auch nicht so wirklich greifen lässt als Person.
Jetzt ist Elfriede Jelinek ja Österreicherin und böse Zungen in Österreich sagen, da kann man eigentlich nur Wirt werden oder Künstler, Künstlerin. Ist das so, dass manche Gesellschaften tatsächlich mehr Außenseiterinnen hervorbringen als andere oder vielleicht künstlerisch interessantere?
Naja, wahrscheinlich ist es schon so, dass je mehr Reibung besteht innerhalb einer Gesellschaft und je mehr, also wenn man sich Amerika zum Beispiel anschaut, in den 20er Jahren, der Rassismus, der omnipräsent war, der bringt natürlich ganz andere Formen von Notwendigkeit auch hervor, sich mit diesem Außenseiterstatus auseinanderzusetzen, als wenn es bestimmte Strukturen eben nicht gibt. Und Österreich, klar, das hat natürlich eine sehr eigene Geschichte und sehr viel Reibung und eine sehr, sehr viel politischen Kampf, der ausgefochten wurde, auch in der Literatur.
Jetzt ist das ja so, Sie haben es auch schon gesagt, das Außenständige wird dann auch schnell vereinnahmt, wenn man zum Beispiel an den Punk denkt und wird dann quasi zum kulturellen oder ästhetischen Mainstream. Wie ist das in unserer Gegenwart? Sehen Sie da ein großes kulturelles Gegenkonzept?
Ja, das ganz große Gegenkonzept, wie es Punk oder Dada mal war, sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es aber immer noch möglich ist, nicht dazugehören zu wollen und nicht dazugehören zu dürfen und nicht dazugehören zu können und Formen zu entwickeln, das auch zu artikulieren oder Formen zu finden, sich damit auseinanderzusetzen mit bestimmten gesellschaftlichen Schieflagen, die Außenseiter produzieren. Das gibt es immer noch, aber es gibt nicht mehr diesen großen Gestus eines, wie Punk das ja mal war, eines fast ja schon Gesellschaftsmodells des Dagegenseins.
Wir haben ja gleich noch Anne-Kathrin Koho zu Gast. Die hat eine Popkulturgeschichte des Nerds geschrieben. Ist das in Ihren Augen auch ein Außenseiter oder gerade nicht?
Na, der Nerd ist ja vielleicht eher eine literarische Figur als und weniger sozusagen ein Produzent von Kultur, so würde ich es sehen. Aber natürlich sind da gewisse Übergänge und gewisse Schnittstellen da, würde ich schon sagen. Und einige der Personen, die ich porträtiere, würden man in der Kategorisierung, die in dem Nerdbuch stattfindet, vielleicht durchaus als Nerds bezeichnen. Aber ich glaube, die Unterschiede sind doch präsent. Und das ist ja vielleicht auch das Interessante, die beiden Bücher hintereinander sozusagen zu besprechen.
Das gucken wir uns gleich an. Jonas Engelmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Danke, gerne.
Und das Buch von Jonas Engelmann ist unter dem Titel Dahinter, Dazwischen, Daneben von kulturellen Außenseitern und Sonderlingen erschienen im Ventil Verlag. Außenseiter können also ganz wichtig sein für den kulturellen Fortschritt. Darüber haben wir gerade mit Jonas Engelmann gesprochen. Ich bin gespannt, ob das auch auf die Nerds zutrifft, diesen Typus des schrullig genialen Computerfreaks und seiner Rolle in der Popkulturgeschichte. Damit hat sich Anne-Kathrin Kohut in ihrem Buch auseinandergesetzt und ich freue mich jetzt mit ihr verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kohut.
Hallo, Frau Gerg.
Sie zitieren gleich am Anfang Max Gold, der meinte mal, der Nerd sei ein Außenseiter ohne Pein. Aber wir haben ja auch gerade mit Jonas Engelmann drüber gesprochen. Ist er denn wirklich ein Außenseiter, der Nerd?
Also anders als Herr Engelmann würde ich definitiv sagen, dass es sich beim Nerd um ja so eine Spielart des Außenseiters handelt. Ich finde auch, dass er besonders mit der Formulierung Außenseiter ohne Pein sehr gut beschrieben ist, denn er ist so eine Art Außenseiter, ohne dass es ihn stört. Also er hat ja seine Geräte um sich und seine Beschäftigung und deswegen kann er sozusagen auch gut Außenseiter sein. Und ich finde, in dieser Formulierung merkt man auch schon, dass es bei dieser Figur, und das ist mir auch in meinem Buch immer wichtig gewesen, zu zeigen, dass es da ganz viele strukturelle Ähnlichkeiten gibt zu anderen Außenseiterfiguren und vor allem zu Figuren eben wie dem Künstler oder auch dem Genie. Und als ich mir sehr viele Autobiografien auch von den großen Computerpionieren angeschaut habe, also Leuten wie Paul Allen, Steve Wozniak, Bill Gates und so weiter, da kann man ganz klar sehen, dass sie an diese Genie-Außenseiter Topoi anknüpfen, also sowohl was ihre Auserwähltheit betrifft, als auch ja, was so eine Mystifizierung der Kindheit betrifft und so weiter. Und deswegen würde ich sogar zugespitzt sagen, also ganz im Gegenteil zu Herrn Engelmann, der gesagt hat, das ist keine Figur, die sozusagen kulturelle Sachen produziert. Ich würde sagen doch, und er ist eigentlich sogar, also das, was der Gelehrte oder der Künstler für das klassische Bildungsbürgertum ist, das würde ich sagen, ist der Nerd für sowas wie das digitale Bildungsbürgertum und den Bereich des Hightech.
Sie beschreiben ja ganz am Anfang ganz schön, fand ich, wie Sie in Ihrer Jugend das Internet so erlebt haben, das Online-Sein als Parallelwelt im dunklen Keller zu Hause. War denn diese Anfangszeit des Internet tatsächlich auch so ein Paradies für Nerds?
Ich glaube schon, beziehungsweise ich untersuche ja auch immer ganz oft, wie über diese Figur geschrieben wurde, gesprochen wurde, Filme gedreht wurde. Und da lässt sich das schon relativ eindeutig so beschreiben. Also für den Nerd ist natürlich, er ist quasi, wenn wir uns den Teen-Movie anschauen oder die Teenager-Serien auf dem Schulhof, der Außenseiter, derjenige, der diskriminiert wird von den anderen. Ich sage das mit Absicht so. Und natürlich, sein Zufluchtsort ist dann ja das Werken am Computer zu Hause, das sich zurückziehen. Und in dieser Zeit, die er dann da gewinnt, so das Narrativ, da entwickelt er dann natürlich bestimmte Innovationen und bestimmte Ideen, die dann später ja, ihn dazu bringen, auch eventuell Erfolg damit zu haben.
Wer ist denn so ein typischer Nerd? Haben Sie da so einen Liebling entdeckt? Weil die sind ja oft auch total sympathisch, gerade diese Außenseiter-Nerds, wenn Sie die Teenie-Komödien ansprechen oder überhaupt Teenie-Filme. Das sind ja doch meistens die, die man als Zuschauer eigentlich dann doch ganz gern hat.
Das stimmt. Hat sich ein bisschen verändert. Also man hatte sie nicht immer gern, aber also meine sicherlich liebste Figur ist immer noch Steve Urkel aus Family Matters. Ich glaube, eine Serie, die später 80er Jahre ausgestrahlt wurde oder Sitcom eher. Und Steve Urkel, ja, war auch sofort ein Publikumsliebling bei der gesamten amerikanischen, US-amerikanischen Bevölkerung, was unter anderem auch viel damit zu tun hatte, dass er ein schwarzer Nerd war. Also das war zu dieser Zeit sehr überraschend, sehr ungewöhnlich, weil der Nerd eben natürlich auch für ja, das Intellektuelle steht, also für Dinge steht, die sehr, sehr oft nicht durch People of Color verkörpert wurden. Und deswegen, ja, finde ich, dass es immer noch heute auch so eine innovative Figur war.
Und muss das eigentlich unbedingt immer ein Mann sein oder gibt es auch weibliche Nerds?
Es gibt fantastische weibliche Nerds, sehr viele. Ich mag besonders eigentlich Willow zum Beispiel aus Buffy the Vampire Slayer oder Clarissa auch aus den 90er Jahren aus Clarissa Explains It All. Also gerade in den frühen 90ern gibt es wahnsinnig viele tolle weibliche Nerds. Bis heute aber auch Issa Rae zum Beispiel und ihre Serie Awkward Black Girl. Und natürlich können sich im Endeffekt alle Menschen, also alle Frauen, Transpersonen, People of Color, jeder kann sich mit dem Nerd identifizieren. Und man macht das natürlich auch, sonst wäre es ja keine Sozialfigur, wie ich das Ganze nenne. Allerdings ja, würde ich schon sagen, dass trotzdem diese Personen dann immer als eine Abweichung von dieser Figur wahrgenommen werden. Also einerseits sprachlich hat man das schon, ne? Also man ist eben nicht ein Nerd, sondern ist dann explizit weiblicher Nerd oder schwarzer Nerd und so weiter. Aber auch durchaus inhaltlich, denn sehr oft, also das konnte ich beobachten in meinen Analysen von sehr vielen Filmen und Serien, wenn man sich die Frauendarstellungen anschaut, kommt der Nerd dann so zum Einsatz, um die Frau als nicht weiblich genug dastehen zu lassen. Oder aber eben, und heute würde ich sagen, ist das öfter der Fall, dass man dem gleich dann so eine emanzipatorische Geste unterstellt, obwohl das ja gar nicht unbedingt sein muss.
Jetzt schreiben Sie ja, dass sich die Figur des Nerds ohnehin total verändert hat, quasi vom hippiesken Weltverbesserer aus dem Silicon Valley zum hartherzigen neoliberalen Machtmenschen, so ungefähr steht's in Ihrem Text, also quasi vom Hornbrillen tragenden Technikfreak zum neuen Cool. Was hat das denn zur Folge?
Also zur Folge hatte das natürlich, also dieser Imagewandel an sich, dass diese Figur so eine Dominanz annehmen konnte überhaupt. Also das, was ich jetzt am Anfang auch des Interviews gesagt habe, dass es wirklich die Figur vielleicht irgendwie der, nennen wir es Digitalmoderne oder des digitalen Bildungsbürgertums ist. Und natürlich eine Figur, deren Verkörperungen, also deren Personen, die sich als Nerds klassifizieren, ja, die wichtigsten Positionen in dieser Gesellschaft zum Teil innehaben, weil es natürlich diejenigen sind, die die Konzerne leiten und ja, über den Alltag der Weltbevölkerung, um es sehr zuzuspitzen, bestimmen. Also das ist natürlich, es hat eine große Konsequenz und es hat dann auch insofern eben eine große Konsequenz, wenn sich dann nicht mehr alle mit dieser Figur identifizieren können, weil sie eben zum Beispiel ja männlich ist, weiß ist, dann genau, dann muss es vielleicht irgendwie eine Figur sein, die auch neu verhandelt wird. Und das wird es eben auch. Also seit einigen Jahren in US-Amerika schon seit den 90ern und bei uns jetzt aber auch mittlerweile setzt man sich schon relativ kritisch mit dieser Figur auseinander. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass es diese Entwicklung gibt, dass man einfach alles und jeden als Nerd bezeichnet. Also es gibt auch so eine, ja, die Figur verliert auch so an Form und man merkt so, genau, das Fitnessstudio nennt sich Sportnerds. Ein Instagram-Account nennt sich Disney Nerd. Also es gibt so eine Aushöhlung auch.
Sie sagen ja dann auch, wenn alles als nerdig und cool gilt, dann soll man dann nicht den alten weißen Mann zumindest als Nerd in Pension schicken. Gibt es denn da in Ihren Augen Anwärter für die Nachfolge oder Anwärterinnen?
Ja, das ist eine interessante Frage, die mich auch zum Ende meines Buches viel beschäftigt hat, weil ich finde, was man erstmal feststellen muss, ist vielleicht, dass es sehr viele Facetten dieser traditionellen Nerdfigur gibt, die unsere Gegenwart eigentlich nicht mehr so gut beschreiben. Also wir haben schon angesprochen, erstmal natürlich, dass er männlich ist, aber es kommt noch hinzu, dass er eben eine sehr einzelgängerische Figur ist, eine sehr individualistische Figur ist, wohin gegenwärtig, würde ich sagen, und jetzt nochmal durch die Corona-Pandemie vielleicht verstärkt, eher das Kollektive, eher das Solidarische interessant ist. Also der Nerd ist auch zudem eine sehr, ja, sozial inkompetente Figur, eine unempathische Figur, was es ihn auch schwer macht, ja, in der Zeit relevant zu sein, die ja sich sehr auch für das, also für Sensibilität zum Beispiel interessiert. Also das sieht man erstmal, sie verliert so ein bisschen ihre Funktion eventuell. Und deswegen, ich glaube schon, also Figuren, die ich gerade dominant sehe in unserer Gesellschaft sind, oder Figurengruppen auch, die der Aktivisten, eine neue Konjunktur gibt es auch, des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftler und auch der Experten. Ob das aber jetzt nur zeitweise ist oder in welche Richtung das gehen kann, das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, die Zuspitzung wird der Nerd zum alten weißen Mann, die habe ich gebracht, um erstmal zu zeigen, dass er hier vor großen Herausforderungen steht, ja.
Ja, und Nachfolger werden gesucht. Anne-Kathrin Koth, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Und das Buch Nerds, eine Popkulturgeschichte von Anne-Kathrin Koth, das ist beim Verlag CH Beck erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Basel sollte eigentlich an diesem Wochenende wieder Pilgerstätte für Dichterinnen und Freunde der Poesie werden. Aber auch in diesem Jahr muss das Lyrikfestival verschoben werden. Um die eingeladenen Autorinnen und Autoren dennoch hören zu können, bieten die MacherInnen einen lyrischen Spaziergang an. Wer die App Hörmal runtergeladen hat, kann sich in Basels Altstadt lyrische Orte erschließen.
In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos.
Die Gedichte und Gespräche werden erst am entsprechenden Zielort freigegeben, sind dann aber zum Nachhören in der App gesichert.
Mehr kann ich vorerst nicht anbieten.
Flanieren, aufspüren, hören. Der lyrische Stadtspaziergang durch Basel ist mit der kostenfreien App Hörmal zu erleben. Knapp 8000 neue Kinder- und Jugendbücher buhlen in Deutschland Jahr für Jahr um ihre Leserschaft. Das war nicht immer so. Die zukunftsweisende Idee, dass Kinder einer eigenen Ansprache bedürfen, entwickelte sich erst vor gut 250 Jahren. Das neue Genre der Kinderliteratur passte hervorragend in das Bildungsbestreben der Aufklärung. Eine generationenverbindende Ausstellung in Halberstadt präsentiert Lieblingsbücher vom 18. Jahrhundert bis heute.
Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen.
Leselust Kinderbücher, eine kurzweilige Literaturgeschichte seit dem Zeitalter der Aufklärung. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Februar im Gleimhaus in Halberstadt zu sehen. Vor mehr als einem Jahrhundert erdachten Marcel Alain und Pierre Sylvestre den durch und durch bösen Schurken Fantômas. Brutal, skrupellos und gleichzeitig genial schlug Fantômas die Leser der seinerzeit monatlich erscheinenden Kriminalromane in seinen Bann. Eine Dokumentation auf Arte zeichnet die Geschichte des ersten Superschurken der Literatur nach.
Fantômas, fesselnd, frech, fantastisch. Ein Volltreffer wie noch nie.
Vor allem der gesellschaftskritische Ansatz der Fantômas-Romane war es, der über ein Jahrhundert lang Maler, Dichter und Comicautoren inspirierte. Heute sind vor allem die zahlreichen Verfilmungen der Romanserie bekannt, die allerdings deutlich entpolitisiert sind.
Oh, nein, nein, nein!
Was ist denn? Fantômas war hier!
Fantômas gegen Louis de Funès. Morgen Abend im Arte-Fernsehen und in der Arte-Mediathek.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir sind nur noch wenige Erinnerungen eines Richie Boys, heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen. Und es gibt tatsächlich nur noch sehr wenige, die selbst erlebt haben, wovon der Autor Guy Stern erzählt. Der amerikanische Germanist ist nämlich vor kurzem 100 Jahre alt geworden und hat jetzt seine Memoiren veröffentlicht. Marco Martin hat sein Buch gelesen. Was erzählt Guy Stern denn in diesem Buch? Was ist das für eine Lebensgeschichte?
Ja, Guy Stern erzählt eine Jahrhundertgeschichte, muss man sagen. Er ist am 14. Januar 1922 in Hildesheim geboren als Günter Stern und er hatte dann das Glück, als einziger seiner Familie ein Visum in die Vereinigten Staaten bekommen zu können, sodass er mit 15 Jahren, also im Jahre 1937, dort ankam, beim Onkel und bei einer Tante in St. Louis wohnte und dann in die Armee als Freiwilliger eintrat, wo er einer dieser Camp Ritchie Boys wurde, wie sie dann später bezeichnet wurden, nämlich jene vor allem jüdischen, deutschen Emigranten, die sich in der Armee vorbereiteten auf die Landung dann in der Normandie, weil noch nicht wusste, dass es die Normandie sein wird, um dann deutsche Nazis zu verhören, Gegenpropaganda zu machen und damit auch beizutragen, dass die Westalliierten schneller vorrücken können. Danach, nach dem Krieg, ist er zu einer der renommiertesten Exilforscher und amerikanischen Germanisten geworden und hat jetzt, also vor wenigen Tagen, seinen 100. Geburtstag gefeiert.
Wie erzählt er das denn? Ist das mehr so zeitgeschichtlich aufgezogen oder geht er tatsächlich von sich selbst aus? Also steht er im Mittelpunkt dieser Erzählung?
Es ist beides. Es ist zeitgeschichtlich und es ist natürlich autobiografisch grundiert, aber er wirft seine Netze sehr weit aus. Es sind dann auch immer natürlich andere Menschen, die in den Porträts auftauchen, denen er sehr viel verdankt. Beginnend bei seinem Vater, der wie die ganze restliche Familie im Holocaust ermordet wurde, der dem jungen Günther schon sehr zeitig gesagt hat, du musst hier raus aus dem Land und bereite dich vor für die USA. Und da er natürlich dann als jüdischer Junge auf keiner Schule mehr sein durfte im Dritten Reich, hat der Vater für ihn einen Tutor gefunden, der ihm das Englisch beigebracht hat. Dann ein weiterer Hilfsbereiter, ein amerikanischer Konsul in Hamburg, der nicht wie die anderen amerikanischen Konsulen dieser Zeit ein Antisemit und ein Roosevelt-Hasser war, sondern dem Jungen die Tür geöffnet hat zu dem Schiffsticket, das sein Leben gerettet hat. Dann später im Camp Ritchie seine Kameraden, dann in der Normandie viele, die mit ihrem Wagemut ihm vor dem Tod bewahrt haben. Also es ist eine solidarische Erinnerung, die sich dann auch in die Nachkriegszeit zieht, wo er an den Universitäten viel Hilfe bekommt, aber dann auch helfen kann, zum Beispiel afroamerikanischen Doktoranden bei der Karriere zu helfen, was damals in den 60er, 70er Jahren noch gar nicht so einfach war. Und die dann wiederum, so erinnert er sich jetzt als ganz alter Mann, dann wiederum an ihren Universitäten diese Fackel weitergetragen haben und sich für wiederum Jüngere eingesetzt haben, um diese Schlagworte Diversität und Inklusion wirklich mit Leben zu füllen. Und das ist so uneitel und so human und so präzis geschrieben, dass die Lektüre trotz der geschilderten Schrecknisse aber auch eine Freude ist.
Das hört sich auch so an, als ob da jemand wirklich auch dankbar gewesen ist für das, was ihm widerfahren ist, oder auch nochmal so diese Dankbarkeit ausdrückt. Was zieht er denn noch für Schlüsse daraus oder thematisiert er das nur so implizit?
Nein, es ist eine große, Sie haben das schöne Wort der Dankbarkeit erwähnt. Es ist genau so. Es ist eine große Daseinsdankbarkeit in seinem Buch. Und die Schlüsse, die er daraus zieht, ist, dass kein Mensch eine Insel ist und dass das schreckliche eigene Erleben auch eine Brücke sein kann, nicht muss, aber eine Brücke sein kann, zur Empathie für andere, die aus dieser Erfahrung dann wiederum positive Energie ziehen und so auf eine ganz unprätentiöse und nicht rhetorische, sondern konkrete Weise die Welt doch ein ganz kleines Stückchen besser machen.
Und das ist ja zeitlos aktuell, also kein rein historisches Buch, diese Erinnerungen, sondern etwas, was auch was über uns erzählt, oder?
Das erzählt etwas über uns. Es hat natürlich dahingehend auch Gegenwartsrelevanz, dass Guy Stern, wie er jetzt heißt, nicht mehr Günther, sondern Guy Stern, seit seinem Eintritt in die Vereinigten Staaten, dass er während der Trump-Jahre natürlich sehr besorgt war und dann sogar nach einem deutschen Zweitpass nachgefragt hat, weil er in dem Autoritarismus der Trump-Regierung ungute Vorboten dessen gesehen hat, was er schon einmal erlebt hat. Und gleichzeitig ist er aber dann nicht nur ein skeptischer alter Mann, in diesem Fall kann man es wirklich sagen, bei einem 100-Jährigen, sondern gleichzeitig hellwach. Er ist bis heute Präsident des PEN-Clubs deutschsprachige Autoren im Ausland, des ehemaligen Exil-PENs. Und dieser PEN kümmert sich vor allem um verfolgte Schriftsteller heute. Und all das unter der Ägide von Guy Stern, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Also ich meine, das ist eine unglaubliche Geschichte und davon zeugt auch dieses unglaublich empathisch und präzis geschriebene Buch.
Marco Martin über Guy Sterns Memoiren. Wir sind nur noch wenige Erinnerungen eines 100-jährigen Richie Boys. Aus dem amerikanischen Übersetzer das Buch Susanna Piontek und erschienen ist es im Berliner Aufbau Verlag. Sachbücher, die einen jenseits vom Ratgebersektor wirklich voranbringen, also erhellend und erkenntnisreich sind, die können Sie jeden Monat auf unserer Sachbuchbestenliste finden. Ein Gemeinschaftswerk von Deutschlandfunk Kultur, dem ZDF und der Zeit. Einer der Juroren ist mein Kollege aus der Lesart, Christian Rabhansel, und er empfiehlt zwei Bücher, die auch mit unserer Denkfabrik zu tun haben. Bei dir geht es ja in diesem Jahr um das Thema von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht.
Drohne Steinke, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Das ist das eine, was passt. Und es passt auch noch eins, was drauf ist auf der Liste von Nicole Meyer-Ahuja und Oliver Nachtwey, verkannte LeistungsträgerInnen. Wenn ich mal bei denen anfange, das sind Arbeitssoziologen, die beschäftigen sich mit den Jobsituationen von denen, die eigentlich so ein bisschen das infrastrukturelle Rückgrat unseres Landes bilden, aber ignoriert werden, schlecht bezahlt werden. Also Lagerarbeiter bei Amazon, die Bettenschieber in den Kliniken, die Leute, die Pizzas belegen, die Supermarktregale auffüllen, die Fahrradboten, die für so Firmen wie Getir oder Gorillas innerhalb von Minuten uns die Lebensmittel bringen. Also Leute, die wirklich hart arbeiten, ignoriert werden, oft schlecht bezahlt werden, oft die Autoren schreiben, von ausgebeutet und oft auch rechtlos sind. Zum Beispiel so rumänische 24-7-Pflegerinnen in privaten Haushalten, die haben theoretisch Anspruch auf einen ordentlichen Vertrag, auf eine ordentliche Bezahlung. Faktisch nicht, weil beschweren können sie sich eigentlich nur bei derselben Familie, die sie dann einfach feuert und austauscht. Das ist so dieses Rechtliche, was dann zu Rohnen-Steinke die Verbindung ist, zu dieser Klassenjustiz. Der beschreibt eben, wie Arme viel härter bestraft werden. Der hat zum Beispiel das Beispiel eines Berliner Rentners, der klaut ein bisschen Obst und Gemüse fürs Abendessen. Weil er aber ein Obstmesser im Rucksack hat, gilt das als Waffe und der bekommt eine Strafe. Das ist fast seine ganze Jahresrente. Und wenn er das dann vergleicht, zum Beispiel mit dem VW-Manager Herbert Diess, der in dessen Verantwortung fiel dieser milliardenschwere VW-Betrugsskandal. Das war aber irgendwie den Gerichten zu kompliziert. Deswegen ist das eingestellt worden gegen eine Geldstrafe. 4,5 Millionen, könnte man meinen, ist viel, ist aber von VW bezahlt worden. VW ist dagegen versichert, kann den Rest als Betriebsabgaben von der Steuer absetzen. Also die Strafe zahlen in Teilen Sie und ich mit unseren Steuern. Das heißt, da sieht man, Arme werden wesentlich härter bestraft, auch wenn die Summen faktisch viel kleiner sind.
Christian Raab-Hansel stellte zwei Bücher vor, die aktuell auf unserer Sachbuch-Bestenliste sind. Rohnen Steinkes Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich aus dem Berlin Verlag und Nicole Meyer-Ahuja und Oliver Nachtweis Verkannte Leistungsträgerinnen erschienen bei der Edition Suhrkamp. Und die ganze Februarliste, die finden Sie auch unter deutschlandfunkkultur.de. Geschimpft wird zurzeit ja viel und eigentlich ist Schimpfen auch etwas Gutes, denn richtiges, also selbstironisches Schimpfen, das kann ungeheuer befreiend sein oder wie schon Sigmund Freud sagte, derjenige, der als erster ein Schimpfwort erfunden hat, der kann als Erfinder der Zivilisation gelten. Da kommt ein neues Buch zum Thema gerade recht, Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz heißt es und geschrieben hat es die Germanistin Oksana Havrilev, die in Wien lebt und lehrt. Wo auch sonst, findet Arno Ozesek.
Mir kam es eigentlich schon immer so vor, als seien die Deutschen und die Österreicher durch ihre gemeinsame Sprache getrennt. Gerade wenn ich Wienerisch höre, denke ich automatisch, oha, da redet ein Mensch, der hat Kultur. Nichts für ungut, aber Hessisch oder Sächsisch lösen diesen Reflex nicht bei mir aus. Irgendwie fehlt ihnen das gemütvoll Geistige, das ich im Wienerischen und anderen Mundarten Österreichs heraushöre. Andererseits, was ich da heraushöre, steckt objektiv vielleicht gar nicht drin. Thomas Bernhard und Elfriede, ich funktioniere nur im Beschreiben von Wut Jelinek jedenfalls, haben gerade durch die Beschimpfung der österreichischen Bräsigkeit Ruhm und ehrenvolle Schande erbeutet. Bernhard zum Beispiel, indem er Salzburg als einen durch und durch menschenfeindlichen, architektonisch, erzbischöflich, stumpfsinnig, nationalsozialistisch-katholischen Todesboden titulierte. Überhaupt Bernhard. Einigermaßen giftspritzenhaft schimpfen können ja viele Schriftsteller, Pedanke würde womöglich ausrasten, überginge man ihn an dieser Stelle, aber nur Bernhard hat in den meisten Werken die Autorschaft komplett dem Schimpfen als solchen überlassen. Kaum nötig zu sagen, so etwas hat der 0815-Österreicher sprachlich nicht drauf und gedanklich nicht im Sinn, wie auch Oksana Havrilev in »Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz« feststellt. Vielmehr, so Havrilev, tendiert der gemeine Wiener beim Schimpfen und Fluchen banalerweise zum Analen und Fäkalen. Gleich darin also uns Deutschen, denen genau das noch in jeder Schimpfwortstudie unter die Nase gerieben wird. Nicht umsonst heißt das viel zitierte Standardwerk von Hans-Martin Gauger »Das Feuchte und das Schmutzige«. Dem seit Luther und Goethe beliebten Arsch widmete Zeit Online vor Monaten sogar eine eigene Würdigung im Ressort Wissen. Ergebnis? Arsch sei ein gutes Schimpfwort. Es erfülle seinen Zweck, ohne misogyn, sexistisch oder rassistisch zu sein. Sollte man sich übrigens merken. Denn während sich Hate Speeches und Shitstorms pandemisch verbreiten, im Netz, auf Demos, überall, werden viele Schimpfwörter andererseits von woken Wächtern als Mikroaggressionen Todsünden gleichgestellt. Weltbekannte alte weiße Deutsche müssten heute säckeweise Kreide fressen, um ungecancelt durchzukommen. Am meisten der lebenslängliche Wüterich Karl Marx, der über den jüdischen, hier folgt das N-Wort, Ferdinand Lassalle geschimpft hat und im eigenen Schwiegersohn den Abkömmling eines Gorillas erkannte. Oder auch der Stinkstiefel Arthur Schopenhauer. Bei dem firmiert Hegel als ein platter, geistloser, ekelhaft widerlicher, unwissender Scharlatan, der mit beispielloser Frechheit Aberwitz und Unsinn zusammenschmiert. Und Erwin Blumenfelds Einbildungsroman zeigt Zeile für Zeile, ein Maxim Biller mag sich heute strecken, wie er will. Die genial rücksichtslose jüdische Tradition des gewitzten Schimpfens kennt größere Talente. Schwacher Trost, aber immerhin. Was Deutschrapper texten, legt die Messlatte für vulgäres Schimpfen, Erniedrigen und Beleidigen oft so tief, dass nicht einmal Donald Trump drunter herkäme. Nur witzig ist das nicht. Und schön auch nicht. Beugen wir uns also der Einsicht, dass schönes Schimpfen wirklich nicht zur Signatur unseres Zeitalters gehört. Falls Sie darüber nun schimpfen wollen, ohne primitive Fäkalwörter zu benutzen, sagen Sie einfach Fuck.
Es gibt also einiges zu lernen punkto schönes Schimpfen. Da hilft die Literatur und vielleicht das neue Buch der österreichischen Germanistin Oksana Havrilev, Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz.